Herzlich willkommen zu Sharkbite, Ausgabe Nummer 64 der kleinen, aber feinen Nach-Deutschland-Cup-Ausgabe. Viel passiert ist in der letzten Woche nicht. Letzte Woche haben wir uns aber über die Einzelkritik gewurstelt. Das heißt, diese Woche kommt all das, was letzte Woche nicht dran kam. Und auch heute dabei der Markus. Hallo Markus.
Hallöle.
Und damit fangen wir wie immer bei der Jugend an, gehen erstmal in die Haie-Jugend, bevor wir dann in die Nationalmannschaften gehen, denn auch die hatten ihre Maßnahmen am letzten Wochenende. Bei der U20 der Junge Haie haben wir noch nachzumelden 2 Siege gegen Krefeld, einmal in Krefeld mit 4-2 und einmal zu Hause mit 4-3 nach Overtime. Heißt, für die Tabelle bei der U20 in der Top-Division sind die Junghaie inzwischen vorne, sind an der DEG vorbeigegangen, punktgleich nach 6 Spielen, aber bessere Tordifferenz. Und dieses Wochenende geht es für die Junghaie nach Regensburg am Samstag und am Sonntag. Und ja, Markus, die Haie spielen in Nürnberg, kommen wir später drauf, aber so eine Kombination kennen wir irgendwoher, ne?
Ja.
War das das letzte Spiel? Nee, das war das letzte Mal Nürnberg, aber es war nicht das letzte Spiel, was du in Bayern erlebt hast, ne?
München war, glaube ich, danach noch, ne?
Ja, genau.
Ja, München durfte ich mir noch geben und dann war ja, war es vorbei.
So, wir gucken auch natürlich nicht nur auf die U20, sondern auch auf die U17. Die hatte zuletzt ja das letzte Spiel noch in der Division Nord, in der Vorrundengruppe. Das wurde gewonnen zu Hause gegen die DEG mit 6-2. Somit auch da die Junghaie als Gruppenerster jetzt in die Meisterrunde eingezogen. Die fängt jetzt nach der Cup-Pause an. Die Runde ist, ich glaube, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, genau, 14 Teams groß. Dementsprechend werden da ein paar Spiele zu gehen sein. Und los geht es für die U17 am kommenden Wochenende zu Hause mit 2 Partien am Samstag um 16.30 Uhr, am Sonntag um 13.15 Uhr gegen den EHC 80 Nürnberg, wie immer in der Köln Arena 2. Ich habe es gesagt, nicht nur da wurde vor der Pause noch gespielt, sondern auch in der Pause wurde gespielt. Und zwar hatten einige Mannschaften ihre Lehrgänge oder eben auch kleinere Turniere. Bei der U20 waren noch ein paar Junghaie mit dabei, mit Edwin Troppmann, mit Rick Geidel, 2 Stück. Und gespielt wurde 3-mal gegen die finnische 1B-Auswahl. Es gab 3 Niederlagen, die waren aber alle ziemlich knapp mit 4-5, 6-7 nach Verlängerung und 2-3 nach Verlängerung. Hervorheben muss man, wenn man dem Kollegen Nils glauben darf, auf Twitter die Reihe um Elias, Kechter und Bicker, die auch quasi in jedem Spiel Tore geschossen haben. Aber ansonsten auch einen Blick drauf, das sind fast alles Spieler, die man auch schon mal in der DEL oder mindestens in der DEL 2 schon mal gesehen hat. Da sind ganz wenig reine Jugendspieler mit dabei. Ich würde sogar fast behaupten, ohne es jetzt besser zu wissen, ich glaube gar keiner, der noch nicht mal irgendwo eine Minute bei den Profis irgendwie gemacht hat.
Na gut, so ist es.
Gucken wir weiter, das war die U20, gucken wir weiter in die U18, die hatte 3-Nationen-Turnier in Poprad in der Slowakei, es gab ein 1-4 gegen die Slowakei, nochmal ein Spiel gegen die Slowakei, das war ein 3-4 nach Penalty-Schießen und ein 3-1-Sieg dann gegen Dänemark, auch da einige Junghaie dabei, Lukas Sturmann, der ja auch für die Profis im Tor lizenziert ist, schon mal als Notgoalie auf der Tribüne saß, Max Hense und Matthias Pape in der Verteidigung und im Sturm Max Ziergiebel, auch der ja in der U20 bei den Junghaien zuletzt immer schon unterwegs gewesen. Und last but not least haben wir die U17, die waren in der Schweiz beim Vier-Nationen-Turnier, haben 1-3 gegen Frankreich verloren, 4-7 gegen die Schweiz und dann noch 3-4 nach Penalty-Schießen gegen die Slowakei. Auch da wieder ein paar Junghaie mit dabei, mit Philipp Stock in der Verteidigung und Tobin Brandt im Sturm. Und wir haben gesagt, wir gehen alles durch, was zuletzt irgendwie liegen geblieben ist. Und das hat relativ wenig mit den Haien tatsächlich dieses Mal zu tun, sondern das wird ein kleiner Aufgalopp aufs nächste Wochenende mit Blick durch die Liga. Was ist da überhaupt alles passiert und überhaupt? Und bevor wir in die Liga gehen, haben wir natürlich auch die Champions Hockey League am Laufen, Markus. Gestern 2 Spiele mit deutschen Vertretern. Mannheim 1-4 in der Schweiz bei Rapperswil verloren und Ingolstadt zu Hause 1-4 gegen die Vechö Lakers. Wird schwierig dann. Ich glaube, einer Woche geht es da sogar schon weiter für die beiden, ne?
Das wohl war. Also bei Mannheim, ich habe es dann gestern Abend spät das Ergebnis gesehen und mir gedacht, so, da lohnt sich ja der, glaube ich, erste Platz nach der Estronia, ja, richtig. Ja, da haben natürlich jetzt in Rapperswil auch einen Gegner erwischt. Darf man natürlich nicht unterschätzen. Die haben ja auch einen guten Kader, von daher, aber trotz alledem, das wird schwierig.
Sonstige Ergebnisse von gestern noch, die Pelicans gegen Vitkovice mit 0-3 am grünen Tisch entschieden, denn da war das Eis nicht bespielbar. Dann haben wir Trinets, die 4-3 gegen Skellefteå gewonnen haben. Biel verliert zu Hause 3-5 gegen Färjestad. Und der HC Innsbruck zu Hause 2-2 gegen Lukko Rauma. Aktuell läuft Ilves Tampere gegen Pardubice. Da steht es 1-1 nach knapp 20 Minuten gespielt. Und heute Abend noch der letzte deutsche Vertreter Red Bull München gegen die Schweizer Mannschaft aus Genf. Da gucken wir dann nächste Woche wieder drauf, weil dann werden dann nämlich die Rückspiele teilweise eben schon gelaufen sein. Und jetzt haben wir ein paar ganz viele Personalien, über die wir sprechen müssen. Markus, fangen wir doch mal mit dem größten Honeypot an. Wir haben leider unseren Gast nicht in die Sendung bekommen. Das hat zeitlich nicht ganz hingehauen. Aber man muss natürlich über die Trainerentlassung in Iserlohn sprechen, ne?
Ja, das haben wir ja schon lange irgendwie auf der Agenda, aber...
Ja, wir hatten es versucht, das hat nicht geklappt und jetzt wollten wir nochmal, weil jetzt ja auch der neue Coach feststeht, hat aber doch wieder nicht geklappt. Greg Post, der ist ja nicht erst seit jetzt weg, sondern der ist jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr hinter der Bande in Iserlohn. Danach, das erste Wochenende danach, wirklich gut gespielt, zuletzt aber auch wieder eher so in die Richtung, wie es unter Greg Post lief, dann ist Christian Hommel zurückgetreten von seinem Posten als sportlicher Leiter oder wie der Kack eben in Iserlohn heißt, ne? Da macht ja jeder Verein so sein eigenes Süppchen, Director of Hockey Operations, sage ich dann nur. Ja, dafür gibt es noch keinen Nachfolger, aber für den Coaching-Posten gibt es inzwischen mit Doug Shedden einen alten Bekannten und nicht nur Liga-erfahrenen, sondern natürlich auch international erfahrenen Trainer. Was halten wir denn davon, Markus?
Boah, schwieriges Ding, weiß ich nicht. Also, ich bin nicht weit davon entfernt, um zu sagen, ich weiß nicht, ob der Haufen da in Iserlohn trainierbar ist, egal wer es ist im Endeffekt. Und ja, Doug Shedden ist jetzt natürlich schon eine Marke, die da hinkommt. Ob er den Laden dann da in den Griff kriegt, mal gucken. Man darf schwer gespannt sein. Aber ich habe da ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass es funktioniert. Ich glaube es nicht.
Ein Abgang gab es auch noch zu verzeichnen in der Pause. Marcel Barinka hat die Roosters verlassen, ist nach Tschechien gewechselt zu Vitkovice. Die hatten wir eben schon. Ich weiß gar nicht, ob er da gestern schon mit auf dem Eis gewesen wäre, wenn das Spiel denn wirklich stattgefunden hätte. Also ich glaube, die haben angefangen, ein paar Minuten zu spielen. Hier googelt der Chef noch selber. Ich eruiere das gerade mal schnell nebenbei, weil eine Aufstellung, die gab es ja. Er war tatsächlich schon dabei. Zweite Reihe Center.
Oh, okay.
Im Aufgebot, ja. Also von daher hätte er da seine ersten richtigen Minuten sammeln können. So natürlich eben leider nicht. Ne?
Ja, aber auch das ist eigentlich ein schwieriges Thema. Er war ja in Köln auch und ist gegangen und man hat ihm so ein bisschen nachgesagt, ja, vernachlässigt gerne mal die Defensivarbeit und irgendwie hört man das bei seiner Station irgendwie das immer wieder, dass er wegen mangelnder oder vernachlässigter Defensivarbeit dann schon mal nicht spielt oder in den hinteren Reihen spielt und jedes Mal endet es dann irgendwie mit einem Wechsel zu einer neuen Station. Und ja, jetzt ist er auch mehr oder weniger in die Heimat gegangen. Vielleicht läuft es da besser für ihn. Mal gucken. Ist eigentlich ein Spieler, der meiner Meinung nach wahnsinniges Talent oder viel Talent hat, aber es zu wenig abruft.
Ich würde noch mal so ein bisschen auf Iserlohn zurückgehen. Du hast gesagt, sind die überhaupt trainierbar? Ich habe mal geguckt und es ist natürlich so, ne, wenn wir uns den Spielermarkt angucken, ne, da kann man natürlich in den Sommermonaten immer was sagen, aber gerade dieser Trainermarkt, auch unter der Saison, wer da vielleicht irgendwo gerade kurz davor ist zu gehen oder ähnliches, ne, wer überhaupt frei ist, wer generell da noch Bock hat auf ein Engagement in Deutschland, weil das sind ja zu großen Teilen auch immer Trainer aus dem Ausland, das ist immer ganz schwierig. Ich finde, Shedden ist wahrscheinlich das Beste, was Iserlohn machen konnte in der Situation. Ob es dann am Ende reicht, werden wir mal sehen. Shedden nicht unbedingt dafür bekannt, ich möchte jetzt fast sagen, ähnlich wie Uwe Krupp, ne, die jungen Spieler viel einzusetzen. Aber man muss auch sagen, in Iserlohn kann es eigentlich nur noch darum gehen, nicht 14. zu werden. Ja, und dann ja. Sehen junge Spieler im Zweifelsfall eh weniger Eis und du spielst ein Spiel mit 3 Reihen als mit 4 zu Ende.
Ja, du musst halt in der Situation, glaube ich, dann einfach auch Prioritäten setzen. Und hier liegt die Priorität dann ganz klar darauf, wie du es gerade gesagt hast, nicht 14. werden. Und das sollen und werden dann wahrscheinlich die etablierten Jungs sehr viel Eis sehen oder sehen müssen. Aber die müssen dann dementsprechend noch liefern. Und ich glaube, das war ja auch ein so ein Ding in Iserlohn, wo es halt ganz schön gehapert hat, nämlich am Output von den Neuzugängen dann auch. Und da muss man dann mal sehen, wie gut Doug Shedden da funktioniert und die Jungs dann auch in den Griff kriegt oder in die Spur bringt und es dann was wird. Aber wie gesagt, ich sehe das ganz skeptisch.
Wir gucken mal weiter, was noch so passiert. Ganz frisch von heute ist die Verpflichtung Ian Scheitz bei den Nürnberg Ice Tigern, auf die kommen wir später natürlich noch als Gegner der Haie am Wochenende, geht aber auch einher mit der Verletztmeldung von Doherty, der jetzt ein paar Wochen ausfallen wird. Ist also jetzt nicht so, dass Nürnberg da jetzt nochmal nachgelegt hat, sondern eher Lücken gefüllt hat.
Ja, das wird auch wieder so ein Ding, die mussten wahrscheinlich reagieren. Aber auf der anderen Seite, Ian Scheidt ist mir jetzt in Straubing jetzt nicht so besonders in Erinnerung geblieben. Und da stellt sich dann ganz ehrlich die Frage, gab das Portemonnaie nicht mehr her?
Ja. Ja, das dürfte die Frage sein. Ist es das, was Nürnberg momentan weiterhilft? Schwieriges Thema, gehen wir gleich nochmal drauf ein, wenn wir gucken, dass die Haie ja gegen sie am Freitag spielen. Auch noch nicht so lange her, ist die, ich sag jetzt mal, Entlassung oder man hat sich von ihm getrennt, Jerome Flake, nicht mehr bei den Panthern in Augsburg tätig. Ist aber sofort wieder untergekommen in der DEL 2 bei den Krefeld Pinguinen. Und da kann man noch dazu sagen, wenn wir schon bei Krefeld sind, Lukas Lessio, ein alter Bekannter, auch wieder zurück an der Westparkstraße. Auch da hat Krefeld im Kampf um den Aufstieg in die DEL nochmal gut nachgelegt. Ja, Augsburg hatte so einen breiten Kader, was die deutschen Spieler angeht. Und hatten uns ja vor der Saison schon mal länger drüber unterhalten. Irgendeiner ist halt dann hinten übergefallen. In dem Fall jetzt ist es Jerome Flake. Der wird wahrscheinlich in Krefeld auch nicht viel schlechter verdienen, kann ich mir vorstellen.
Mich nicht.
Und von daher wahrscheinlich für beide Seiten eine Win-Win-Situation an der Stelle, zumal man kann ja nur vermuten, aber man munkelt immer wieder, dass in Augsburg auch nochmal in Sachen Torhüter nachgedacht wird und wenn dann natürlich ein bisschen mehr Geld frei ist, weil Jerome Flake eben nicht mehr auf der Payroll ist, ist das wahrscheinlich das Richtige.
Das ist schon etwas, wo da reden wir ja mehr oder weniger schon die ganze Saison drüber, ne?
Ja.
Über Torhüter und
Augsburg. Natürlich. Also. Ja, genauso wie wir auch viel über Torhüter in Köln gesprochen haben, ist das in Augsburg nichts anderes gewesen, ne?
Mal gucken.
Auf Eis gab es auch einen Wechsel. Und zwar alte Bekannte aus Köln, Basti Furchner. Lange in Wolfsburg auf dem Eis, dann hinter der Bande beziehungsweise mit im Management tätig, wechselt aus Wolfsburg, bleibt aber im Norden, geht zurück nach Bremerhaven. Da hat er damals ja auch mehr oder weniger seine Profikarriere gestartet. Da haben ihn die Haie damals her. Jetzt ist er wieder zurück in Bremerhaven. Ich glaube, man verrät nicht zu viel, wenn man sagt, der Co-Trainer dort ist sein bester Freund. Und ich glaube auch, irgendwer war bei irgendwem von den beiden auch mal Trauzeuge gewesen. Also Furchner und Sulzer kennen und mögen sich schon lange. Und im Prinzip war dann, als klar war, dass Furchner Wolfsburg verlässt, Bremerhaven so das naheliegendste, wo man dran gedacht hat.
Ja, und ist auch eine schöne Sache für ihn. Ich denke mal, das ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation und mal gucken, wie er sich dann da macht in den neuen Posten.
Ja, für Wolfsburg vielleicht nicht, ne? Aber die haben ihm auch keine Steine gut in den Weg gelegt.
Es geht jetzt eher um Bremerhaven und Furchner.
Ja, vor allen Dingen in Bremerhaven, wenn man darüber denkt, es gibt die Gerüchte, dass Popisch geht, ne? Dann könnte Sulzer Headcoach werden. Was macht dann Furchner? Wird er dann Co-Trainer? Macht er im Hintergrund den Sportdirektor und Unterstützer Alfred Prey? Das sind ja alles so Sachen, die man da so nachdenken kann. Viel nachgedacht haben auch die Adler Mannheim bei der Verpflichtung eines neuen Spielers. Sie haben sich gedacht, wenn wir den einen schon haben, dann holen wir den anderen auch. Ein Eisenmenger schon bei den Adlern dabei gewesen. Und jetzt kommt dann mit Magnus Eisenmenger, glaube ich, genau, der zweite, der war vorher in Schweden, in der Allsvenskan noch auf dem Eis, und zwar kurz vorher, und dann war er nicht mehr auf dem Eis, da konnte man auch schon drüber nachdenken, dass da was kommt, und ja, den haben sich die Adler geholt, reagieren damit wiederholt auf eine Verletzung. Chris Bennett hatte es dieses Mal erwischt, und einen sehr großen Kadler haben die Adler inzwischen. Ich weiß nicht, was da passiert, wenn die alle wieder fit sind.
Das riecht, aber auf eine Sache möchte ich gerne kurz eingehen. Ob die Adler da groß haben nachdenken müssen bei dieser Verpflichtung. Also du hast ja eben gesagt, ne, der Bruder ist schon da.
Deswegen sage ich ja, das war eher so ironisch gemeint. Ja, ja.
Ja, okay, gut, dann ist ja okay. Ich dachte gerade schon so, also bei dem kleinen Eisenmänner jetzt so groß nachdenken. Ich weiß
nein, nicht. Nein.
Ja, gut, aber das ist doch ein Ding, also großer Kader um Mannheim. Man fragt sich, wie es nachher funktioniert, wenn die halt so einen riesen Kader haben, wer sitzt nachher draußen und nicht. Ich glaube, das ist so ein Ding, täglich grüßt das Murmeltier in Mannheim.
Ohne Scheiß, und die haben jetzt, und ich rechne jetzt Taro Jens schon raus, der steht jetzt zwar noch auf der Adlerseite, warum aber auch immer, die haben jetzt 17 Stürmer, wenn ich mich nicht verzähle, im Kader, 17.
Das ist doch nichts Neues, oder?
Ja, ich meine, klar, aktuell, ne, Verletzte, okay, ja, aber das wird irgendwann ein Hauen und Stechen in Mannheim. Und auch in Mannheim ist man ja nicht so ganz zufrieden mit dem, wie die Saison bis zur Deutschland-Cup-Pause gelaufen ist.
Ja, das ist halt, ich werde ja nicht müde, das immer wieder zu betonen, ne, die Adler, versuchen halt immer möglichst viel, groß und zu machen. Der Output ist dann nachher eher so, naja. Und jetzt unter dem neuen Trainer geht's halt gefühlt genauso weiter. Und dann kommen wir dann wieder zu dem Punkt, den wir gerade schon sagten, ne? Großer Kader, vielleicht der eine oder andere mal unzufrieden. Und da werden bestimmt nach der Saison, wird der eine oder andere Deutsche sich denken, tue ich mir das nochmal an?
Ja, schauen wir mal. Der eine hat es ja in der Saison schon gemacht, ne, mit Taro Jentsch, wie eben gesagt. Dafür ging ja der junge Yannick Proske rüber, der noch als U23-Spieler zählt. Für ihn aktuell natürlich genau der richtige Schritt. Ne? Er ist der stärkste U23-Spieler, den die Adler da im Sturm aktuell dann zur Verfügung haben. 4 Verletzte im Sturm. sind es aktuell noch mit Bennett, Leubel, McInnes und Swartz. Also von den 17 Stürmern sind aktuell 13 zur Verfügung und davon sind eben 3 U23er mit dabei. Und Noel Safran hat ja zuletzt schon häufiger nicht in Mannheim gespielt. Also das stellt sich aktuell noch fast selber auf.
Noch.
Wie gesagt, ja, wir warten mal ab, was da die Zukunft bringt, wenn die alle wieder zurückkommen, wie das dann in Mannheim abgeht. Ne? Weil dann hast du nämlich wirklich, wenn du da die U23er reinbringen musst, um sie zu setzen, du brauchst die 3 auf dem Spielberichtsbogen, wenn du deinen Kader voll machen willst, wenn du nicht mit 3 Reihen nur spielen willst. Wird interessant, wie das an der Stelle in Mannheim weitergeht.
Wie immer.
Interessant auch, was die Panther Ingolstadt gemacht haben. Auch die haben einen Verletzten zu vermelden gehabt, zuletzt mit Casey Bailey. Der fällt längere Zeit aus. Auch Ingolstadt ist sehr schnell fündig geworden auf dem Transfermarkt. Und ja, das ist schon mal sowas, was ich einen großen Namen nenne, den sie da an Land gezogen haben. Ne?
Ja, das ist schon mal eine Ansage, muss ich ganz ehrlich sagen. Also meinen Kursohn ja, aus der KHL zu holen.
Also nicht aus dem laufenden Betrieb, ne, war ohne Vertrag, aber letztes Jahr eben noch in der KHL, war Kapitän bei Dynamo Minsk.
Ne, 33, also so wahnsinnig alt ist er jetzt auch nicht, ne, für das, was in der KHL dann teilweise auch rumläuft. Da kommt schon ordentlich Qualität, ne? Also er ist jetzt nicht der Größte in seinen laut Elite Prospects 1,73, aber der kann schon gut was an der Scheibe und der wird den Ingolstädtern gut zu Gesicht stehen. Und ich glaube, den brauchen die auch.
Was schätzt du denn, hat er für einen Point-per-Game-Schnitt in der KHL?
Oh Gott. Point-per-Game-Schnitt in der KHL. Kosun. 0,6.
0,75.
Ah, na, guck mal.
Ja, also das ist schon einer, der bringt dich in Deutschland weiter. Ja, es kommt wieder die altbekannte Frage und wir verweisen immer noch auf die Folgen, die wir dazu schon gemacht haben. Spieler aus der KHL verpflichten, ja oder nein? Ihr könnt euch sicher sein, die Teams werden es mehr oder weniger alle machen, wenn sie die Chance haben, so einen Spieler unter Vertrag zu nehmen. Das werden auch ein paar Fanmeinungen nicht ändern. Da steht dann eben der Verein dann drüber, was der Fan im Zweifelsfall sagt. Ne? Aber klar, auch wie gesagt, auf der anderen Seite bei Ingolstadt der Ausfall von Casey Bailey. Alle anderen oder fast alle anderen soweit wieder auf dem Eis. Das war jetzt auch der Vorteil von der Deutschlandcup-Pause. Vorher waren es viele Spieler, die verletzt waren bei allen Teams. Fast alle sollten wieder mit dabei sein. Werden wir bei den Haien gleich natürlich auch nochmal drauf eingehen, wie das dann so aussieht. Eine Strafe gab es noch innerhalb der Cup-Pause. Zach Boychuk von den Eisbären Berlin für einen Check zum Kopf. Ein Spiel Sperre gab es da. Im Vergleich zu den anderen Strafen kann ich es verstehen. Im Generellen sprechen wir wieder darüber, die Strafen dürften generell etwas höher sein für die ganzen Sachen, die da passieren. Ja, glaube, brauche ich jetzt auch nicht viel mehr zu sagen, ne?
Nee, ich glaube, das ist wieder so ein Ding, da haben wir schon so oft drüber gesprochen und beim letzten Mal vor allen Dingen. Und
also wer sich zum Beispiel einen Reed Duke aus der DEL 2 anguckt, der für, ja, ich sag mal, ich glaube, da ist man nicht weit davon weg, dass das Ding nahe der Körperverletzungen zu nennen gegen Ryan Betterhaar, der kriegt dafür viel Spiele, was derselbe Ausschuss ist, DEL und DEL 2, also es sind dieselben, die da über die Strafen entscheiden, ne, und auch da sprechen wir eher so über den Bereich viel zu wenig, was es da gegeben hat.
Ja, aber auch das zieht sich halt wie ein roter Faden durch. Es ist immer so. Es ist immer dasselbe.
Ja. Ein Thema, was sehr schnell gegangen ist, weil eigentlich hatten wir die Info, die sportlichen Leiter der DEL wollen sich erst Ende November treffen. Das haben die aber vorgezogen. Und zum Glück und haben den Halsschutz verpflichtend eingeführt. Wir haben in der Folge vor der Cup-Pause darüber geredet, das tragische Schicksal von Adam Johnson und dass man es halt einfach hätte verhindern können, weil diesen Schutz, den gibt es schon lange. Er war halt nur nicht verpflichtend, warum auch immer nicht. im Jugendbereich verpflichtend, bei den Damen verpflichtend, Schweden und Finnland sogar im Profibereich verpflichtend, aber überall woanders nicht. Jetzt ist es so, auch in der DEL ab dem 1.1.24. Warum, wenn man sich jetzt zusammengesetzt hat, ab dem 1.1.24, weil man natürlich eine kleine Übergangszeit braucht. Man muss die anschaffen, nicht nur die DEL hat jetzt die Idee, das einzuführen, verpflichtend, sondern das machen andere Ligen natürlich auch. Dementsprechend muss die Produktion angekurbelt werden und sowas kann natürlich immer schon mal ein paar Tage dauern. Aber ab Neujahr dann auch in der DEL verpflichtend. Und kann es da zwei Meinungen geben, dass man sagt, das ist gut? Nee, ne?
Es darf da keine zwei Meinungen geben. Ja.
Deutschland Cup, Markus, hatten wir auch noch. Und ich frage dich jetzt mal ketzerisch, hast du was geguckt oder nicht?
Da ich nicht da war, da ich unterwegs war, kann ich sagen, ich habe nichts geguckt.
Dann bist du ähnlich wie ich. Ich habe zwar zwischendurch immer mal reingeseppt, aber so wirklich geguckt habe ich auch nichts. Am Ende hat es für den DEB gereicht, den Titel zu verteidigen aufgrund des Torverhältnisses im direkten Vergleich. Gucken wir einmal ganz kurz auf die Ergebnisse, dass wir das natürlich auch haben. Jetzt kurz schauen, wo ich die jetzt habe. Da. Angefangen hat es am Donnerstag letzte Woche, einen Tag nachdem wir aufgenommen haben, mit Österreich gegen die Slowakei 1-7 und Deutschland-Dänemark 4-1. Es folgte ein 5-3 der Deutschen gegen Österreich, ein 4-3 der Dänen gegen die Slowakei und dann am letzten Tag Deutschland mit der Niederlage 1-2 gegen die Slowakei, Dänemark 6-1 gegen Österreich. Und da die drei Teams alle mit 6 Punkten an der Spitze sind, gibt es halt einen direkten Vergleich zwischen den dreien. Da hat jeder jeden einmal geschlagen. Insofern gibt es das Torverhältnis unter den drei Teams. Und da haben die Deutschen das beste Torverhältnis, auch wenn sie vom Gesamttorverhältnis hinter der Slowakei lagen, reicht es aber eben auch so, um den Deutschlandcup 2023 zu gewinnen und somit den dritten Sieg in Folge einzufahren. Und ich muss sagen, von dem, was ich gesehen habe, wenn man sich den Kader so anguckt, da waren ja wirklich viele dabei, die seltener beim DEB dabei sind, wenn alle mit dabei sind. Wir haben ja vorher, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, wer alles dabei ist. Von den Haien war es ja nur Maxi Kamera. Ja. Das war schon eine ordentliche Leistung. Die haben gut gespielt. Die haben die beiden Siege, die habe ich geguckt, zu teilen. Die haben sie zurechtgeholt. Da gibt es auch keine zwei Meinungen, glaube ich, zu. Das Spiel gegen die Slowakei, wie gesagt, am Ende dann nicht mehr gesehen am Sonntag. Da dann doch was Besseres zu tun gehabt und mal wirklich so ein mehr oder weniger eishockeyfreies Wochenende genossen. Aber die Stimmung in Landshut sehr gut. Viele oder fast alle Spiele, glaube ich, ausverkauft. Viel los. Von vielen Standorten waren wohl Fans vor Ort, was ich gehört habe, aus Landshut. Also, dass man auch mal den einen oder anderen Plausch halten konnte. Und das Turnier darf gerne noch mal ein Jährchen in Landshut bleiben. Vielleicht schaffen wir es dann nächstes Jahr ja auch mal dahin.
Das klingt doch alles ganz gut.
So, Markus, jetzt haben wir noch ungefähr 10 Minuten, um uns über das nächste Wochenende zu unterhalten, über die Haie. Und zwar, da geht es gegen Nürnberg und Augsburg. Vorab sei mal gesagt, die Haie haben einen Check übergeben bezüglich der Pinktober-Aktionen, die sie gefahren haben. Da sind knapp 15.000 Euro zusammengekommen für den guten Zweck. Das wurde jetzt unter der Woche übergeben, frage ich mich ein bisschen, warum man da nicht den Rahmen des Spiels am Sonntag gegen Augsburg gewählt hat, aber nun ja. Und wir haben uns mal ein bisschen nochmal die Ticketsituation bei den Haien angeguckt, denn heute sind die Tickets für die letzten drei Heimspiele des Jahres in den Verkauf gegangen und darunter natürlich auch das Derby gegen die DEG am 28.12. Und das ist binnen 5 Stunden ist der Unterrang und der Oberrang 1 quasi ausverkauft. Und da gibt's noch mal ein paar vereinzelte Einzeltickets zu haben. Der Oberrang 2 ist schon im Verkauf. Das Ding wird proppevoll am 28.12. Auch das Spiel gegen Frankfurt 26.12. sieht schon gut aus. Die Spiele vor Weihnachten, die werden so nach und nach im Normalfall werden die dann natürlich voller, ja, Und das Spiel gegen Augsburg jetzt am Sonntag. Da ist noch einiges zu haben, auch im Oberrang 1 in den Kurven noch. Also das hat jetzt so ein bisschen den Anschein, als wird es trotz der langen Zeit, die wir vorher jetzt kein Heimspiel mehr hatten, bisher das schlecht besuchteste in der Saison. Wir reden da aber wahrscheinlich über so 14.000. Und das sagt ja dann auch schon alles über diese Saison vorher aus.
Da muss, man muss mal überlegen, sonntags abends 19 Uhr zu Hause gegen Augsburg.
Ja, top Zeit für einen Top-Gegner, ne? Ist klar.
Ne, und wir ärgern uns in Anführungszeichen darüber, dass vielleicht nur 14.000 Zuschauer kommen. Also ja. Ne, da muss man mal sehen, wo die Haie oder die Fans die Messlatte anlegen diese Saison. Ne? Das ist einfach absurd, kann ich nur so sagen.
Was haben wir denn zu erwarten vom nächsten Wochenende? Wir spielen gegen Nürnberg und Augsburg. Blick auf die Tabelle sagt, die Haie sind 8er, 29 Punkte, Nürnberg auf 12, 10 Punkte dahinter, Augsburg auf 11, 8 Punkte dahinter. Jetzt frage ich dich mal, weißt du noch, wie die Haie letztes Jahr aus der Cup-Pause gekommen sind?
Nee, weiß ich nicht. Kann ich direkt verneinen.
Mit einem Sieg gegen Nürnberg, 5-4 nach Verlängerung, das war dieses Ding in der letzten Sekunde der Verlängerung, und insgesamt mit 5 Siegen aus 6 Spielen.
Ja, können Sie gerne anknüpfen.
Ne, haben wir letztes Jahr nur nie drüber geredet, weil nach diesen 5 Siegen aus 6 Spielen kamen 4 Niederlagen am Stück. Deswegen gab es da am Ende...
Das ist ja auch etwas, was man bei den Haien immer irgendwie sagt, so... Ne, streaky sein, ne? Ja. Mal ein paar Siege, ein paar Niederlagen, und das wechselt sich ja immer schön ab. Und ja.
Ich kann sagen, ich bin in Nürnberg. Markus, du bist es Gott sei Dank nicht. Aber Haie in Nürnberg, das ist ja immer sowas. Was erwarten wir denn von der Partie? Wird das wieder so ein Ding, wo die Haie erstes Spiel nach der Cup-Pause wieder quasi so überhaupt nicht den Weg aufs Eis finden, gefühlt, und Nürnberg zu Hause ja gar nicht mal so verkehrt in dieser Saison eigentlich steht, ja, dass die Haie mal wieder eine typische Nürnberg-Niederlage hinlegen?
Also ich hoffe es ja nicht. Ne? Also ich bin Freitagabend auch nicht zugegen, um das Spiel irgendwo sehen zu können, sondern auch da verhindert, genauso wie ich am Sonntag verhindert bin.
6 bestes Heimteam, hoffe, ganz kurz, 6 bestes Heimteam, die Nürnberger.
Ja, aber ganz ehrlich, du hast die Tabelle gerade eben schon angesprochen. Wenn wir jetzt wirklich nur auf die Zahlen in der Tabelle gucken und auch auf die Kader gucken. Nürnberg hat jetzt, glaube ich, vor der Pause 5 Niederlagen gehabt.
Ach, lass es mich dir kurz Siege, 2 sagen. Niederlagen. Red ruhig weiter, ich gucke gerade nebenbei.
Also rein von der Papierform her müssen die Haie da 2x3 Punkte holen.
Also 5 Niederlagen in Folge, unter anderem in Straubing, in München, zu Hause gegen Berlin, zu Hause gegen Wolfsburg. Das war der einzige Punkt, den sie geholt haben bei den 5 Spielen. Und dann in Augsburg. Also, da war also einiges an Niederlagen dabei.
Vom Papier her müssen die Haie 6 Punkte holen. Es wird dann auch wieder davon abhängen, wie man so vom Kopf her in die Spiele halt reingeht. Und oder wie man erstmal am Freitag in das Spiel reinkommt. Und Nürnberg kann, da sind wir beim Begriff, streaky sein, wenn die zu Hause einen Lauf haben oder ins Rollen kommen, dann kann es auch ganz schnell hinten losgehen. Da musst du halt auch wieder, das ist wieder so ein Spiel, du musst wieder bereit sein, musst von Anfang an Gas geben, den Gegner zeigen, wer der Herr im Haus sein muss oder sein will. Und wenn du das laufen lässt und dich vielleicht einfach nur auf deine Stärken verlässt, dann kann das ganz schön nach hinten losgehen. Von daher fokussiert sein, und dann gibt es sichere 6 Punkte.
Ja, wir haben ja schon mal gesagt, Nürnberg mit Ausfällen, ne? Julius Karra, Hayden Shaw, Markus Weber stehen hier noch alle als verletzt drin. Jack Doherty jetzt noch dazugekommen. Von daher gerade in der Verteidigung Nürnberg ein bisschen gebeutelt, mit Leon Hungerecker aber einen guten Mann im Tor, den man vor der Saison nicht unbedingt so auf der Rechnung hatte, der jetzt auch seine ersten beiden Spiele beim Deutschlandcup gemacht hat, einen Sieg, eine Niederlage dabei hatte. Und apropos Verletzte, Markus, wer kommt denn von den Haien wieder? Was denken wir denn da?
Also bis auf Jason Best würde ich mal sagen.
Also auf jeden Fall die Möglichkeit, dass alle wieder da sind, ne?
Ja, richtig.
Ne, also bei denen, wo wir sowas wie Gehirnerschütterung oder Ähnliches vermuten, kann man nie genau sagen. Über Brady Austin weiß ich nichts. Der hat aber über Instagram schöne Bilder vom Strand gepostet jetzt aus der Pause. Also von daher erwarte ich den eigentlich wieder zurück. Ebenso Nick Balen nach dem geblockten Schuss. Wenn da nichts gebrochen ist, sollte der eigentlich auch wieder mit dabei sein. Und dann.
Ja. Und Tim Wohlgemuth, wo du halt Gehirnerschütterung sagst, der ist, glaube ich, für den Fanstammtisch mit Tobias Antschitschka announced worden. Von daher glaube ich jetzt mal, dass der auch wieder spielfähig ist.
Das könnte natürlich auch gut sein. Andreas Thoresson auch was an den Kopf gekriegt gehabt. Da wissen wir auch noch nicht mehr. Aber auch da hieß es vorher immer nur angeschlagen von den Haien. Von daher gehen wir mal davon aus, dass der auch mit dabei ist. Ja, du hast gesagt, 6 Punkte Wochenende für die Haie, ne? Augsburg am Sonntag, wir haben es ja eben mal angesprochen. Flag jetzt mit weg, der Kapitän, der Wasowski nach dem harten Check von St. Dennis noch länger raus, unbestimmte Zeit, mal abwarten, wie das da aussieht, ob er überhaupt noch mal zurückkommt, war ja schon mal so schwer verletzt, Justin Wolek noch verletzt. Aber an sich hat sich Augsburg da in der letzten Zeit so ein bisschen rausgekämpft. Wir hatten da ja auch schon mal sowas gesagt, wie die verwalten die DEL nur noch. Nee, die spielen inzwischen um Platz 10 schon ganz ordentlich mit.
Ja, und die spielen echt gut. Also.
Aber es ist halt in Köln, ne? Und auch bei Augsburg ist es ja eher so, die sind eher das Heimteam als das Auswärtsteam.
Das ist halt der Punkt. Also, wenn die Haie in Augsburg spielen würden, Sonntagabend um 19 Uhr, würde ich wahrscheinlich sagen, aus Erfahrung her wird da nur wenig zu holen sein.
Ja, aber die Haie spielen zu Hause und ich glaube, wir gehen beide all in. Ich glaube, wir haben jetzt unsere Tipps schon häufiger gesagt, Markus, alles andere als 6 Punkte an diesem ersten Wochenende wäre eine Enttäuschung für den Start nach der Cup-Pause, ne?
Kurz und knapp, ja.
Gucken wir mal ein bisschen weiter noch, wie das Ganze, wir haben ja eben schon über die Spiele geredet, wo wir über die Tickets schon gesprochen haben, da sind natürlich noch ein paar mehr Spiele, da ist der Ticketverkauf überall halbwegs ordentlich am Laufen, die Spiele brauchen aber noch ein bisschen, bis sie sind, wir haben in der nächsten Woche den Freitag Straubing zu Gast und danach die Grizzlies Wolfsburg am Dienstag erst, der Sonntag ist dann wieder frei in einer Woche. Da werden wir also nach dem Wolfsburg-Spiel wahrscheinlich aufnehmen. Ja, und dann kommt die NRW-Woche und dann geht es Schlag auf Schlag mit 2 bis 3 Spielen pro Wochenende. Und da werdet ihr ganz viel Sharkbite zu hören bekommen. Und letzte Woche waren es ja auch über 2 Stunden am Ende. Vielen Dank, wer sich das auch komplett angetan hat. Ich meine, es ist ja wirklich nichts, was sich doppelt, weil wir über jeden Spieler nur einmal reden. Von daher musste es so lange werden. Ich habe mal geguckt, wir waren 4 Minuten kürzer als letztes Jahr bei dieser Folge. Und
wir bleiben unserer Linie treu.
Wir bleiben unserer Linie treu und deswegen, zuletzt gab es viel, demnächst gibt es viel. Da halten wir es heute ein bisschen kürzer. Markus, wir hauen noch ein paar Lieder auf die Playlist, würde ich sagen, oder?
Warte. Ich habe doch noch eine Frage.
Du hast noch was. Na gut.
Ich habe doch noch eine Frage. Du hast sie mir letztens gestellt. Nun stelle ich sie dir. Wir haben gerade ja gesagt, ne, 6 Punkte für die Haie, aber ganz wichtig, wichtigste Frage überhaupt, wer steht denn überhaupt im Tor am Wochenende?
Ich weiß, dass du Antschitzka gesagt hast.
Ja.
Und ich sage das dir, das wird ein klassischer 1-1-Split. Freitag Antschitzka und am Sonntag Bandkowski.
Okay, man darf gespannt sein. Ich bleib dabei. Beide Spiele Antschitschka.
Darfst du natürlich gerne bei
sichere
mal
Kugel.
Gucken, mal gucken, wer der Rechter
dabei ist. Safe Bad, meiner Meinung nach. Aber mal gucken. Schauen wir.
Ja, Safe Bad, aber du weißt, wer aufstellt, ne? Also von daher.
Ja, wir nicht, leider.
Ja, eben, genau. So, Markus, aber du kommst nicht drum rum. Was hast du denn für die Playlist Schönes?
Habe ich in die Playlist. Ich habe heute mal, bleibe ich nicht ganz meiner Linie treu. Wir bleiben bei den Imagine Dragons, aber wir nehmen heute mal das Lied Enemy mit rein.
Die Imagine Dragons Playlist, powered by Markus, bringt Anime mit rein. Dann habe ich den letzten Hörerwunsch, den wir bekommen haben. Das war Hold On von Livingston. Den werden wir mit reinnehmen. Vielen Dank dafür. Und von mir gibt es heute einen, ja, das habe ich noch nie im Radio gehört, glaube ich, das Lied. Ist auch wahrscheinlich eher nicht so radiotauglich, weil auch ziemlich lang. Ich gehe rein mit Age of Pamparius von Turbo Negro.
Wenn du mich jetzt sehen würdest, würde ich sagen, was? Kenne ich nämlich nicht.
Das habe ich mir fast gedacht. Auch du darfst dann natürlich in unsere Playlist reinhören. Und jetzt erzähle ich, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, die ist auch inzwischen bei uns auf der Homepage oben verlinkt, ne? Genau. Ja. Da kann man bei uns oben, wenn man da die ganzen Social Media Buttons hat, findet man auch den Spotify Button zu unserer Playlist. Und ja, auch der blaue Himmel kommt. Und ja, gut, Ding will Weile haben, sagt man immer. Wir sind dran, aber zeitlich war es bisher noch nicht möglich, das ganze Ding ordentlich aufzusetzen.
Manchmal in diesem Sinne, Dinge, die wichtiger sind.
Kommt in der Deutschland-Cup-Pause schon mal vor. In diesem Sinne, ich habe es gerade gesagt, Social Media, ne, folgt uns, liked, wo auch immer ihr uns findet, sharkbite-pod oder mit Musikwünschen, mit Sachen, über die wir reden sollen oder ähnliches, eine E-Mail an sharkbitepod in einem durch @gmail.com. Max, ich würde sagen, dann war es so. Nächste Woche hören wir uns dann wieder mit 6 Punkten, ne?
So machen wir das. Ich hoffe, die Haie halten sich dran.
Solange du dich dran hältst, nicht in Nürnberg im Stadion aufzutauchen, sehe ich da gute Chancen. Mach's gut, bis dann.
Bis dahin, ciao.